Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen. Wir finden ihn im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel. Es sind die Verse von 28 bis 36, die Verklärung Jesu. Und es begab sich nach diesen Reden bei 8 Tagen, dass er zu sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und da er betete, ward die Gestalt seines Angesichts anders, und sein Kleid ward weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und Elia. Die erschienen in Klarheit und redeten von dem Ausgang, welchen er sollte erfüllen zu Jerusalem. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da sie aber aufwachten, sahen sie seine Klarheit und die 2 Männer bei ihm stehen. Und es begab sich, da sie von ihm wichen, sprach Petrus zu Jesu: Meister, hier ist gut sein. Lasst uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er redete. Da er aber solches redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, da sie die Wolke überzog. Und es fiel eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und indem solche Stimme geschah, fanden sie Jesum allein. Und sie verschwiegen es und verkündigten niemand in jenen Tagen, was sie gesehen hatten. Bis dahin der Text.
Ihr seid schnell und das gibt mir mehr Zeit. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder mal zusammen sind. Als wir im März zusammen waren, haben wir uns Gedanken gemacht über den vorherigen Abschnitt, wo Jesus seine Jünger in die Nachfolge einlädt. Dieses 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums, ich sagte das damals auch, bildet so eine Art Scharnier in der Berichterstattung des Lukas zwischen Jesu Reisedienst in Jerusalem und dem, was dann in der Folgezeit passiert. Hier Kapitel 9, Vers 51. Jesus wandte sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Das ist der Weg, auf den Jesus seine Jünger zur Nachfolge gerufen hat. Wir stoßen in den späteren Berichten noch auf manches falsche Verständnis dieses Weges. Wenn wir vom Ende des Evangelienberichtes her denken, wissen wir, was das Ziel dieser Wendung war. Das Ziel dessen, dass Jesus sein Angesicht gewandt hat, stracks nach Jerusalem zu wandern. Er wandert ja nicht einfach nach Jerusalem hinein, er wandert ja wieder raus und wandert bis nach Golgatha. Jesus wusste das auch. Die Jünger müssen sich das von ihm noch offenbaren lassen. Hier in unserem Abschnitt werden wir hineingenommen in eine der Zentralstellen des Evangeliumsgeschehens, eine zentrale Stelle für das Fundament unseres Glaubens, unseres Christseins, so denke ich. Und deswegen wollen wir die Begebenheit, die uns hier berichtet wird, mal ein bisschen beobachten. Bibelkritiker werfen uns und auch der Bibel ja immer wieder vor, gerade mit Bezug auf solche Berichte, wie wir sie hier haben, das wäre doch nur allzu abenteuerliche Darstellung. Da müssten wir vielleicht im Sinne Martin Luthers zu sagen, wenn mein Kopf und die Bibel zusammen donnert und es klingt hohl, muss das nicht zwangsläufig an dem Buch liegen. Es heißt dann, ja, die Leute damals, die haben ja alles geglaubt, was irgendwie religiös daherkam, haben sie nicht. Das ist völlig klar, dass sie das nicht haben. Lukas stellt hier einen eindeutigen zeitlichen Bezug her. Und das ist insofern sehr bedeutsam, als es sonst gerade Lukas ist, der neue Abschnitte seiner Berichterstattung gerne mal anfängt mit Formulierungen wie und irgendwo tat Jesus irgendwann das und das. Hier ist völlig klar, der zeitliche Bezug ist hergestellt zu dem, was vorher war. Lukas sagt etwa 8 Tage. Der Evangelist Matthäus präzisiert das. Er sagt 6 Tage nach der Einladung in die Nachfolge. Lukas macht uns das ja ganz am Anfang seines Evangeliums schon deutlich, dass er das, was er tut, im Prinzip versteht wie ein moderner Historiker. Lukas sagt, ich habe Berichte über Jesus, Dokumentationen seiner Reden und alles gesammelt. Ich habe die Gegend gecheckt mit Augenzeugen. Ich habe Leute besucht, die dabei waren. Ich habe danach gefragt, wie vertrauenswürdig ist das eigentlich? Lukas berichtet ja viele Dinge auch nicht, die wir in den sogenannten Apokryphen lesen können, weil die seinem kritischen Urteil zum Opfer gefallen sind, weil ihm das zu unseriös war oder zu schlecht bezeugt. So arbeitet ein Historiker. Deswegen sagt Lukas am Anfang zu dir, o Gottesfreund, ich hoffe, damit sind du und ich gemeint. Dies habe ich dir geschrieben, damit du einen sicheren Grund der Lehre erfahrest, darin du unterwiesen bist. Lukas möchte Fundamentalarbeit für unseren Glauben und er berichtet die Begebenheit von der Verklärung Jesu als ein Fundament, auf das wir unseren Glauben bauen sollen. Das würde nun aber schlicht und ergreifend nicht gehen, wenn es sich hier um Treibsand handeln würde. Das hielt keinem Bau stand. Nun wird seit 2000 Jahren darauf gebaut und es hält stand. Das halte ich auch nochmal für ein nachträgliches Zeugnis, das man nicht ganz unbeachtet lassen sollte. Dieses Fundament des Evangeliums, das wir als Tatsachenbericht aus dem Tun und aus dem Leben unseres Heilandes finden, das hat seine Tragkraft schon übrig bewiesen und wir sind herzlich dazu eingeladen, diese Tragkraft auch für uns in Anspruch zu nehmen. Jesus nimmt hier Augenzeugen mit. 2 dieser 3 Augenzeugen haben auch überlebt. Und bei diesen beiden überlebenden Augenzeugen finden wir sehr bemerkenswerte Bezugnahmen auf dieses Geschehen. Bei Jakobus finden wir leider keine. Das liegt daran, dass er allzu früh den Märtyrertod gestorben ist. Bei Petrus finden wir eine Bezugnahme auf dieses Geschehen, als er kurz davor war, zu seinem Herrn zu gehen, an einer kirchengeschichtlichen Stelle, wo die Gemeinde Jesu von der ersten in die zweite Generation ging und wo die Gemeinde Jesu aus der Apostelzeit in die Zeit nach den Aposteln ging. Da schreibt er in seinem 2. Brief, um die Gemeinden noch einmal zu versichern, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Also auf Deutsch gesagt, es gibt Leute, die behaupten, was wir verkündigen, sind religiöse Märchen, das sind sie nicht. Wir haben uns das nicht ausgedacht, wir haben uns das nicht irgendwie zusammengeschwurbelt. Wir sind Augen- und Ohrenzeugen dessen, was wir euch berichtet und verkündigt haben. Damit sind wir im Prinzip in einer Situation wie bei einem modernen Gerichtsprozess. Da werden Zeugen, die irgendwas vom Hörensagen wissen, grundsätzlich nicht als Zeugen eingeladen. Wer aber eingeladen wird und wessen Aussage bedeutendes Gewicht beigemessen wird, das sind Augen- und Ohrenzeugen eines bestimmten zur Debatte stehenden Vorgangs. Die sagen, wie es war, Und danach ist zu Protokoll genommen, so war das. Im Prinzip versteht Petrus das praktisch ähnlich, was er der Gemeinde Jesu ins Stammbuch schreibt. Wir sind Augen- und Ohrenzeugen dessen geworden, was wir euch verkündigt haben. Nämlich seiner Herrlichkeit. Und weil das so ist, deswegen tut ihr auch gut daran, das prophetische Wort umso fester zu halten, was da scheint als heller Stern an einem dunklen Ort. Petrus geht in dem, was er der Gemeinde als Fundament legt, sogar so weit, dass er da schon sagt, was Gottes Wort im Alten Bund über das Kommen seines Messias verspricht. Das findet ihr in Jesus Christus. Deswegen wird euch dieses Wort des Alten Bundes, Jesus Christus, hell und klar und deutlich machen. Es wird euch Jesu Christi vergewissern. Und es wird euch zum Fundament werden, auf das ihr treten könnt, um zu Jesus Christus hinzutreten. Ihr tut gut daran, das prophetische Wort umso fester zu halten, denn es leuchtet als heller Stern an einem dunklen Ort, bis dieser Morgenstern erscheint. Also, um die Zeit bis zur Wiederkunft zu überbrücken, haltet fest, was euch verkündigt ist. Haltet fest, was euch von Gott gesagt und geschrieben ist, was sich auf diesen Jesus Christus, euren Herrn, bezieht. Daran hängt euch. Das wird euch leuchten, das wird euer Fundament sein. Damit kommt ihr durch. Das war, so ist ja der Bezug des zweiten Petrusbriefes nochmal umso nötiger geworden, als dass viele Leute sagten, ja, das stimmt ja alles so nett, es passiert ja nichts von dem, was ihr da sagt. Petrus sagt, was wir euch sagen, das ist schon passiert. Das ist nämlich Tatsache geworden in diesem Herrn und Heiland Jesus Christus. Deswegen haltet das Wort von ihm umso fester. Der Apostel Johannes geht sogar noch weiter, so schätze ich das ein. Er begründet sein ganzes Evangelium mit der Begebenheit, die wir hier finden, mit der Verherrlichung Jesu. Kapitel 1, im sogenannten Prolog, da sagt er den Satz, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und darauf baut er sein Evangelium, letztlich bis zum Kreuz und zum leeren Grab. Er macht diese Begebenheit hier zum Fundament seiner Christusverkündigung. Und das würde ich gerne zum Anlass nehmen, es zu werten als einen wichtigen Beitrag, den Gott in seinem Wort mir schenkt zum Fundament meines Glaubens. So dürfen wir das hier lesen. Es mag uns verwunderlich erscheinen, das ist auch nicht weiter überraschend, da hier Wesentliches aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein reicht. Für Jesus Christus selber war es noch einmal eine herausragende Situation. Lukas berichtet das ja, worum es hier ging. Eigentlich ging es nicht um was Spektakuläres, eigentlich ging es darum, dass Jesus Christus für den Weg, den er eingeschlagen hatte und der nun vor ihm lag nach Golgatha, gestärkt werden sollte vom Vater im Himmel, dass ihm deswegen Mose und Elia geschickt werden, um mit ihm über das Ende zu reden, das er in Jerusalem nehmen sollte. Hier gibt es zweierlei Zentrales zu lernen, denke ich. Dass wir an anderer Stelle, nämlich in Philipper 2, vom Apostel Paulus geschildert bekommen, Jesus Christus war in göttlicher Gestalt und er gab sein Gottsein preis. Er hielt es nicht fest, wie jemand eine große Beute festhält. Er gibt es preis. Er erniedrigt sich. Er wird Mensch. Er wird es und jeder hat es erfahren und konnte es feststellen. Er ist Mensch geworden. Ja, er wird sogar Knecht. Er erniedrigt sich so weit, dass er nicht allein auf diese Erde kommt als Mensch, sondern in den Tod geht, sogar in den schändlichen Tod am Kreuz. Hier beschenkt ihn Gott noch einmal mit der Herrlichkeit, die ihm eigentlich ja gehört. In diese Herrlichkeit wird Jesus noch einmal hineingestellt vom Vater, sodass er selber vergewissert wird, du bist mein Sohn. Das ist ja auch das Zeugnis der Stimme aus der Wolke. Du bist mein Sohn. Du hast wirklich diese Herrlichkeit eigentlich. Uns wird deutlich gemacht, Jesus Christus war und ist wahrer Gott. Jetzt wird es ein bisschen dogmatisch. Aber es wird noch mehr deutlich gemacht. Gottes Seelsorge erreicht hier seinen eigenen Sohn auf dem Weg nach Golgatha. Wenn er jetzt nur wahrer Gott gewesen wäre, hätte ihn das eigentlich relativ kalt lassen können. Einen Gott kann man schlichtweg nicht ans Kreuz schlagen, also musste keine Seelsorge herbei. So wird uns klar gemacht, dieser wahre Gott, der war wahrer Mensch. Denn als der brauchte er die Seelsorge seines Vaters im Himmel einmal mehr. Als der, als wahrer Mensch, brauchte er die Vergewisserung. Das ist dein Weg, den gehst du, um mir meine verlorenen Kinder zurückzukaufen. Wir erfahren Ähnliches nochmal im Bericht aus Gethsemane, wo Jesus sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Wo es sogar so weit geht, wir bekommen die innere Anspannung Jesu geschildert in Gethsemane. Er stand unter einem derartigen Druck, dass ihm im Gesicht die Äderchen geplatzt sind, sodass sein Schweiß sich mit seinem Blut vermischte. Was muss das für eine Seelennot gewesen sein, die unser Herr da auszuhalten hatte? Eine Seelennot, in der er dennoch sagt, Vater, ich habe eine bessere Idee jetzt. Ich würde es lieber nicht machen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Für dieses nicht mein, sondern dein Wille, dafür finden wir hier ebenfalls die Vorbereitung aus der Seelsorge Gottes. Wir finden es, dass Gott sich seinem Sohn in einer besonderen Gnade der Offenbarung auch nochmal zuwendet, ihn nicht einfach gehen lässt, sondern ihm Mose und Elia noch einmal schickt zur Stärkung, zur Bestätigung seines Weges und zur Versorgung seiner Seele mit dem, was Gott, der Vater, ihm zuzusprechen hat. Hier drückt sich viel vom Herzen Gottes aus. Vom Herzen Gottes, zu dem wir auch eingeladen sind. Hier drückt sich viel von dem aus, den Jesus uns in Kapitel 15 schildert, als den Vater, der jeden Tag an der Wegkreuzung steht und guckt, ob sein Sohn nicht vielleicht doch endlich zu ihm nach Hause kommt. Und hier drückt sich auch viel von dem aus, was Jesus Christus auf sich genommen hat. Vielleicht übergeht man das manchmal allzu leicht, dass man denkt, Ja, war ja Gottes Hohn, wird schon nicht so schlimm gewesen sein mit dem Kreuz. Doch war es. Er war nämlich auch wahrer Mensch. Dieser Zusammenhang, ich sagte schon, es wird ein bisschen dogmatisch, ist deswegen besonders wichtig, weil es für unsere Erlösung keine andere Möglichkeit gab. Auch das ist ja immer wieder so ein Spruch von Bibelkritikern, die sagen, ja, wenn Gott allmächtig wäre, dann hätte er sich doch was anderes überlegen können. Dazu ist zu sagen, weil Gott allmächtig ist und weil er diesen Weg gewählt hat, deshalb ist davon auszugehen, es gab keinen anderen. Da nun die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, Hebräer 2, nahm auch er Fleisch und Blut an und besiegte im Fleisch den, der die Kinder durch den Tod gefangen hielt. Wir sind es, die dieses Erlösungswerk brauchen. Deshalb musste er einer von uns werden. Gleichzeitig konnte es nicht einer von uns sein, der dieses Erlösungswerk effektiv in die Tat umsetzt. Deswegen musste es Gott selber tun. Und so ist es Fundament unseres Glaubens. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Lasst euch da auch von niemandem was anderes erzählen. Nicht dieses liberale, ja, nur wahrer Mensch, auch nicht dieses mystische, ja, nur wahrer Gott, nein, es ist in ihm beides wahr, das ist der Weg des Vaters. Damit er unsere Schuld, unsere Trennung von Gott ans Kreuz tragen konnte, wurde er einer von uns. Damit er aber nicht nur seine eigene, sondern die der ganzen Menschheit tragen konnte, musste er ein Gerechter und Reiner sein. Und so der Sohn Gottes selber. Das wird hier noch einmal verdeutlicht, auch in dem Offenbarungsgeschehen, das Gott in seiner Seelsorge seinem eigenen Sohn zuwendet. Aber auch nochmal für uns steckt hier über das Offenbarungsgeschehen Gottes und dessen Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit einiges drin. Wir erfahren, es handelt sich um Mose und Elia. Punkt. Jetzt gibt es Leute, die sind in Kunstgeschichte so fit, dass die in den mittelalterlichen Darstellungen die Apostel voneinander unterscheiden können. Ich gehöre nicht zu denen. Die wurden auf eine ganz bestimmte Weise dargestellt. Ob es eine solche verbindliche Art der Darstellung im alten Judentum auch schon gab, weiß ich nicht, dass man hätte Mose und Elia erkennen können. Sie erkennen sie. Ich führe es darauf zurück, dass Gott sie vergewissern wollte, die drei Augenzeugen, dass Gott wollte, dass sie verstehen, dass Gott wollte, dass sie erkennen und dass er ihnen deswegen Verstehen und Erkennen geschenkt hat. Es wird uns so lapidar berichtet, es handelt sich um Mose und Elia. Darin kommt zutiefst auch die Offenbarungszuwendung Gottes an die Jünger Jesu heraus. Die der Herrenbruder Jakobus vielleicht in die Worte fasst, wenn es euch an Weisheit mangelt, bittet Gott. Er gibt jedem gerne und schilt niemanden. Wenn du etwas nicht verstehst, bitte Gott. Gott hat in seinem Herzen beschlossen, du sollst sein Evangelium verstehen. Du sollst es kennen, du sollst es begreifen, du sollst dein Leben dranhängen und drauf bauen. Deswegen wird er es dir an nichts fehlen lassen, was du dazu brauchst. Wenn es fehlt, bitte ihn. Er gibt gerne. Er schilt nicht, sondern er schließt in seine Arme, wer auch immer kommt, um bei ihm zu sein. Und er tut alles dazu, dass wir bei ihm sein können. dass wir verstehen, was uns für Zeit und Ewigkeit, für unser Leben das Wichtige ist. Petrus, ich sagte es vorhin schon, gehört jetzt noch nicht unbedingt zu denen, die das mit dem Weg ans Kreuz verstanden haben. Er ist von der Situation so überwältigt, dass er sagt, boah, klasse hier, richtig super, hier bleiben wir. Das ist auch noch dieses alte Herz, dieses sehr spontane, was dann ja unausgesprochen auch noch sagt, pfeif auf die anderen, die unten geblieben sind. Unser Text sagt, er wusste nicht, wovon er redete. Er war von Sinnen. Es gehört zu den Kerngedanken der Reformation, dass eine Theologie der Herrlichkeit uns nicht mit Jesus Christus verbindet und auch hinten raus zu nichts führt. Wenn wir hier bei einer Theologie der Herrlichkeit stehen geblieben wären, wäre ja schön für Petrus, Johannes und Jakobus. Die hätten dann mit den drei da oben auf dem Berg gewohnt. Alles wäre herrlich gewesen. Niemand wäre ans Kreuz gegangen. Niemand hätte eine Erlösung geschaffen. Niemand hätte eine Erlösung geschenkt bekommen. Jesus durchkreuzt, und zwar im buchstäblichen Sinne, diese Theologie der Herrlichkeit und stellt ihr eine Theologie des Kreuzes entgegen. Das ist die Grundlage reformatorischen Denkens. Sein Weg, damit auch der seiner Nachfolger, musste von diesem Berg wieder runter. Er musste aus der Herrlichkeitssituation raus. Er musste der Weg sein, der ihn nach Jerusalem und letztlich nach Golgatha führt. Der Weg ans Kreuz. Das ist der Weg, auf dem Jesus Christus für uns Vergebung, Gnade, Gerechtigkeit, Gotteskindschaft, alles das erworben hat. Dieses Herrlichkeitsdenken führt nicht zu Jesus und es führt auch nicht mit Jesus weiter, da er nicht darin stehen bleibt. Leider haben wir das heute weltweit ziemlich häufig. Es gibt in Afrika und in Südamerika sogenannte Erweckungsbewegungen, die stark aus dem Charismatischen kommen und immer auf dieses Verherrlichen abzielen. Das geht bis dahin, dass Leute wie dieser TB Joshua, wo ist er denn her, aus Nigeria, glaube ich, angeblich Tote auferwecken. Das führt uns schon zu meinem nächsten Punkt. Jesus Christus sagt, Sie haben das Gesetz und die Propheten. Glauben Sie denen nicht, dann glauben Sie auch nicht, wenn jemand von den Toten aufersteht. Nicht in einer Theologie der Herrlichkeit liegt Christuserkenntnis und es liegt auch nicht für mich Selbsterkenntnis darin. Das war ja Luthers großer Kampf gegen die katholische Frömmigkeit, was ja alles der Versuch war, sich selbst zu verbessern. Luther sagte ganz im Gegenteil, ich muss erkennen, wie bitter nötig ich das Kreuz Christi brauche. Und je weiter ich komme mit Jesus, desto mehr muss die Erkenntnis wachsen, ich brauche diesen Heiland, der ans Kreuz geht für meine Schuld. Dadurch wächst auch die Erkenntnis, dieser Heiland ist ans Kreuz gegangen für meine Schuld. Darin bekomme ich Evangelium, darin bekomme ich Freude, darin werde ich fest in Jesus Christus und Gott gegenüber dankbar. Wenn ich so einen Weg der Herrlichkeit beschreite, dann werde ich irgendwann mir selbst gegenüber dankbar. Ich gehe aber an Jesus vorbei. Und um all das zu vermeiden, geschieht ein weiteres, sehr Wesentliches in unserer Begebenheit. Es kommt eine Wolke und schließt die auf dem Berg Befindlichen ein. Und aus dieser Wolke kommt die Stimme, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, Ist das der 12er Luther-Text? 84er Luther sagt, das ist mein auserwählter Sohn, auf den sollt ihr hören. Hier bekommen wir die Bestätigung aus dem Mund Gottes. Das ist sein lieber Sohn. Dass die Jünger gesagt kriegen, sie sollen auf ihn hören, das ist jetzt nicht so furchtbar überraschend, sie sind ja seine Jünger. Aber es sind noch zwei andere da, die das gesagt bekommen. Mose und Elia sind hier mit eingeschlossen. Und von der Bedeutung her heißt das, das Gesetz und die Propheten bekommen die Anweisung, ihr ganzes Ziel in diesem Jesus Christus zu finden. Es ist, als würde der Apostel Paulus sich daneben stellen und Römer 10, Vers 4 aufsagen, Jesus Christus ist die Vollendung der Tora. Gott hat durch Mose eine Wegweisung gegeben und gesagt, das ist der Weg, den sollt ihr gehen. Diese Wegweisung ist an ihr Ziel gekommen und dieses Ziel heißt Jesus Christus. Und es gab auf dem Weg, Tora heißt Wegweisung, auf dem Weg gab es immer wieder Leute Gottes, die den Weg neu markiert haben, die auch auf den Weg wieder zurückgerufen haben. Alles das soll seine Grundlage und sein Ziel und seine eigentliche Aussage darin finden, so lautet die Anweisung Gottes, dass dieser Jesus Christus alleine gilt, alleine alles in allem ist. So findet die Wegweisung der Tora und auch die Wegmarken der Propheten, die finden ihr Ziel in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Infolgedessen kommt, was kommen muss. Unser Bericht findet seinen Gipfel nicht in dem Herrlichkeitsbericht, sondern in dem zutiefst reformatorischen Statement ganz am Ende. Als das alles vorbei war, sahen sie nichts als Jesus allein. Das wünsche ich mir, dass uns das heute neu vor Augen gekommen ist und dass wir da den Blick hinkriegen durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Wir gehören mit zu denen, die vor diesem Jesus allein stehen dürfen. Wir gehören mit zu denen, die ihr Leben an diesem Jesus allein festmachen dürfen. Lasst uns das auch immer wieder hören, wo es uns irgendwie anders erscheint, wo das mit dem Jesus allein nicht so ganz klar ist, ob wir jetzt irgendwie selber machen wollen oder uns auf unserem Weg der Blick auf diesen Jesus alleine vielleicht gerade ein bisschen verrückt ist. Lasst uns diesen Fundamentaltext des Evangeliums neu dazu verwenden, dass wir sagen, unser Leben hängt an Jesus allein. Unser Leben folgt Jesus allein und unser Leben kommt aus Jesus allein. Denn er ist ebenfalls derjenige, der sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Amen. Lasst uns miteinander beten.